sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Alena, du hast einen sehr flauschigen, altrosafarbenen Bademantel an, aus dickem, ich würde sagen, aus 10 bis 15 Zentimeter dickem Plüschvlies. Mhm. Und es sieht aus, als hättest du dich in einen Kokon zurückgezogen.
Ja.
Wie geht es dir?
Ja,
ungefähr. Wie geht es dir am 8. November 2024?
Ja, ungefähr genau so. Ich kokune, die Welt steht in Flammen, Donald Trump ist Präsident, Christian Lindner ist nicht mehr Finanzminister, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Nee, im Ernst, es ist relativ früh heute Morgen, ich war einfach noch nicht in der Lage, mich richtig anzuziehen und deswegen habe ich meinen quietschrosafarbenen, nicht altrosafarbenen Plüschbademantel an und es geht mir ganz okay, aber jetzt auch wiederum nicht so dolle. Wie geht's dir denn?
Ich habe über all meinen Video-Apps so einen Filter, dass aus jedem quietschrosa ein altrosa oder, wie ich es nenne, Millennial-rosa wird. Millennial-pink, ich liebe es einfach.
Mhm. Haben dich die Tränen von Christian Lindner berührt oder gefreut? Oder wie stehst du zur Causa?
Interessant, dass du mich das jetzt ausgerechnet fragst. Also ich kenne tatsächlich Leute, die wegen, und zwar auch durchaus aus meinem Familien- oder Freundeskreis, die wegen Begegnungen mit der Bürgergeldbürokratie oder weil ihr Bürgergeld ausgesetzt wurde wegen irgendwelcher Formfehler und so weiter, echte, aus meiner Sicht absolut angemessene Tränen vergossen haben. Mhm. Und es fällt mir echt schwer, das zu sagen, weil im Grunde genommen, ich habe gestern mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, dass ich irgendwie am Ende doch alle Menschen irgendwie verstehe und mag. Darüber sprechen wir heute vielleicht auch im Podcast. Aber ich freue mich wirklich über jede Träne von Christian Lindner.
Ja, so geht's mir auch. Danke, dass du es aussprichst. Ich hoffe, er hat ja schon angekündigt, er hat jetzt im Grunde er tritt jetzt an, um in wenigen Monaten wieder sein Amt als Finanzminister wieder aufnehmen zu können.
Viel Glück.
Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass ihm das nicht gelingt. Ich hoffe einfach, dass er zusammen mit seiner Partei einfach Geschichte ist.
Ich dachte gerade, du sagst, er zusammen mit seiner Partnerin.
Die auch, die meinetwegen ist wirklich sehr gerne auch. Die beiden sollen sich ein Gestüt kaufen und da, keine Ahnung, imkern oder was auch immer. Aber es ist mir scheißegal, aber ich will die alle nicht mehr sehen.
Die sollen so eine Millennial-Hobbyhorse-Farm machen, weil
das wäre schon wieder zu cool, ey, wenn die sowas machen
würden. Ja, du hast recht.
Die machen jetzt Tradwife live und so weiter, glaube ich.
Das Komische an Donald Trumps Wiederwahl, was ich wirklich für eine der großen, ja, also offenbar eine der großen Katastrophen und eins der großen Feste der Bysigonie unserer Lebenszeit. Aber weißt du, was bei mir ganz komisch ist? Ich bin seit Wochen und Monaten irgendwie deprimiert und angespannt deshalb und bin auch wirklich zum ersten Mal seit 1988, da hatten wir in der Journalistenschule die Aufgabe, dass wir morgens für den SZ-Nachrichtenredakteur zu Beginn des Unterrichts um 8:30 einen SZ-Nachrichtenaufmacher über die in der Nacht stattfindende Wiederwahl von, es war die erste Wahl, es war die Wahl, genau, von George Herbert Walker Bush. Und da bin ich zum ersten Mal irgendwie um 4 oder 5 aufgestanden, damit ich halt noch 1-2 Stunden Zeit habe, diese Nachricht zu verfassen. Und seitdem bin ich bei jeder US-Wahl nachts aufgestanden, um mir das anzugucken. Und dieses Mal war es das erste Mal, wo ich es nicht getan habe. Und auf eine Art, ich bin einfach jetzt froh, dass es vorbei ist. Das klingt wirklich total schrecklich. Und jetzt finde ich, selbst wenn du sagen würdest, ich möchte diesen Bademantel nicht mehr verlassen, finde ich es völlig okay. Jetzt ist die Zeit für Cocooning und Kraft sammeln und sich wieder aufrappeln. Aber Ja, also am Mittwoch hatte ich echt so ein bisschen das Gefühl, ich habe eine OP hinter mir oder so, und jetzt ist auch gut, jetzt kann, es ist echt pervers, aber so ist es ganz
Ja.
oft bei mir, dass ich,
Okay.
weißt du, wenn es alles anders gekommen wäre, dann hätte ich irgendwie voller Selbsthass gedacht, warum hast du dir jetzt 2 Monate lang, warum hast du dich so schlecht gefühlt und hast so einen Schiss gehabt? Aber wenn es dann halt wirklich passiert, dann denke ich so, okay, jetzt nach vorne gucken.
Also normalerweise habe ich auch so einen Zweckpessimismus, so nach dem Motto, lieber mit dem Schlimmsten rechnen, dann kann man nicht enttäuscht werden und im schlimmsten, also im besten Fall wird man sogar positiv überrascht. Aber diesmal war ich wirklich, ich glaube, ich habe mich da total reingesteigert in diese ganze Kamala Harris Hoffnungsblase, um mich abzulenken von von den ganzen Wahlen hier in Ostdeutschland
Ja,
und der AfD und so
total. Ja,
weiter.
klar,
Und
absolut.
es hat mir irgendwie Aufwind und Freude gebracht und ich habe tatsächlich irgendwie nicht damit gerechnet. Ich hab wirklich gedacht, sie wird es gewinnen. Und ich war auch wirklich eher eine von denen, die dachte, es wird wahrscheinlich nicht mal knapp. Und so ist sie auch gekommen. Es war nicht mal knapp, aber halt in die andere Richtung. Und ich bin echt ganz schön down. Aber ehrlich gesagt, irgendwie ist es dann ja auch so ein bisschen Wohlfeil, wenn man irgendwie in Deutschland in seiner Altbauwohnung sitzt und einen auch verzweifelt macht, weil es gibt tausende andere, Millionen andere Menschen, die für die das zuallererst eine richtige Katastrophe ist. Und insofern indulge ich jetzt auch wirklich nicht mehr lange hier in meiner rosa Plüsch, in meinem rosa Plüsch-Kokon, weil nutzt ja niemanden.
Würdest du einen Roman oder könntest du dir einen Roman vorstellen, den du lesen würdest und den du gerne lesen würdest und den du mit Gewinn lesen würdest, der eine Fiktionalisierung jetzt zum Beispiel der Präsidentschaft oder der letzten Jahre von Donald Trump ist, mit Donald Trump als Protagonist?
Nee, irgendwie nicht. Also nicht, wenn es gut ausgeht. Wir sprechen ja heute über Sympathie und wir sprechen über die Frage, ob Protagonisten, ob Romanfiguren eigentlich sympathisch sein müssen. Richtig?
Ja, genau. Und ich wollte dazu überleiten, weil ich tatsächlich ja auch, also bei mir gibt es auch so echt so Grenzen. Und ich glaube, bei Donald Trump wäre die auch tatsächlich erreicht, was so ein bisschen bizarr ist, weil ich tatsächlich, na, ich will jetzt auch nicht zu tief wieder. Richard Nixon zum Beispiel ist eine super Romanfigur, aber ja, bei Donald Trump hört es halt irgendwie auf, weil ich glaube. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass ich fürchte, alles, was halt an Donald Trump historisches Phänomen ist, ist eigentlich, dass halt Menschen endlich die ideale Identifikationsfigur und Projektionsfläche für ihren Frauenhass und ihren Rassismus und ihren Menschenhass gefunden haben. Er selber ist aber wahrscheinlich als Figur nicht vielschichtig und nicht tief genug, um ihn irgendwie interessant zu erzählen. Ja, darum würde ich es auch nicht gerne lesen. Ich habe dich darum gebeten, ob wir mal über Sympathie, Schrägstrich, Identifikation sprechen können, weil mir jetzt schon zum zweiten, dritten oder vierten Mal ganz nett von Lektorat mitgeteilt worden ist, dass die Gefahr besteht oder dass sie sich wünschen würden, meine Hauptfigur wäre sympathischer. Formulierungen wie sie darf einem oder er darf einem aber auch nicht unsympathisch werden oder hier wird sie einem zu unsympathisch. Das sind das sind Sachen, die ich häufiger höre. Hast du die bei deinen Hauptfiguren auch schon gehört? Nein, nein,
Ja,
nein, nein, nein.
jein. Ja, also ich weiß, dass es im Verlag geschätzt wird, wenn auch sozusagen die Bösewichter so nach hinten raus noch so einen kleinen, wenn die noch so eine kleine Kurve nehmen dürfen und nicht ganz so nur noch evil sind.
Okay, aber darüber rede ich gerade nicht. Das meine ich nicht, weil
Ja.
das ist ja nicht die.
Aber die Hauptfigur, nee, das habe ich bisher noch nicht gehört, aber ich glaube, dass ich die auch, also vielleicht hier und da ambivalent, aber doch insgesamt so anlege, dass man sie mag. Jedenfalls wäre das mein Anliegen, das so zu machen.
Okay, weil ich habe wirklich das Gefühl, und ich werde hier auch jetzt das ein oder andere Mal Vocatus Diaboli spielen. Ich glaube, dass du das sehr gut kannst. Und ich würde sagen, dass die beiden, dass die Hauptfiguren in Junge Frau und in Bei euch beide sehr vielschichtig und überhaupt nicht irgendwie idealisiert oder jetzt, weiß ich nicht, so, ja, irgendwie, ja, so übertrieben mit offensichtlichen Identifikationsmarkern ausgestattet sind. Aber ich glaube nicht, dass man sagen würde, dass man einer von ihnen vorwerfen könnte, dass sie unsympathisch wären. Und darum bist du für mich so ein bisschen so die Fachfrau. Und ich habe aber, glaube ich, auch wirklich, ich stehe da auch echt so ein bisschen, es klingt jetzt vielleicht wirklich bescheuert, ich will dich aber auch nicht provozieren. Ist es für dich wichtig, dass du eine Hauptfigur magst?
Ja, dass ich die mag.
Also
Naja.
jetzt mal als Leserin, als Leserin. Und dann aber auch als Autorin.
Also, sag mal so, ich verbringe ja relativ, also sowohl als Leserin als auch als Autorin verbringe ich ja relativ viel Zeit mit so einer Figur. Und ich muss die nicht in allen ihren Aspekten, in ihren Persönlichkeitsmerkmalen mögen. Ich muss vielleicht nicht mal das Bedürfnis haben, mit der befreundet zu sein oder irgendwie sowas. Aber ich muss das Gefühl haben, ich wünsche der, dass es der gut geht am Ende. Oder ich wünsche ihr, dass sie sich eine, dass sie irgendwie eine Entwicklung nimmt oder dass ich sie am Ende entlassen kann aus meinem Leseleben und die dann schon klarkommt. Also klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber.
Nee, das finde ich total gut. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade, ich überlege mir, ob ich mir vielleicht den Podcast danach mal anhören sollte, um was draus zu lernen. Weil jetzt im
Mich,
Moment, ich sitze hier
ja.
wie so ein Trottel und habe nichts zu schreiben dabei, diese Formulierung. Ich wünsche mir, dass es ihr gut geht. Die finde ich irgendwie total, die finde ich total faszinierend, weil ehrlich gesagt könnte ich, glaube ich, also ich weiß, glaube ich, was das Lektorat meint. Wenn sie sagen, die darf einem nicht zu unsympathisch werden, ich sperre mich aber dagegen. Wenn die aber sagen würden, du, man möchte, muss aber schon möchten wollen, dass es dir am Ende gut geht, beziehungsweise willst du nicht auch, dass es ihr am Ende gut geht oder so? Ja, komischerweise, das ist interessant, weil das erschließt sich mir besser.
Kannst du mal ein Beispiel sagen für irgendwie eine Stelle, wo dann das Lektorat die anderen schreibt, hier wird sie einem unsympathisch? Geht das?
Naja,
Würde.
ich kann es ganz klar sagen. Also die Diskussion ging bei Treue Seelen bis zum Schluss um Achim. Und ich glaube, dass ich das auch nicht auf eine Art und Weise gelöst habe, mit der das Lektorat dann am Ende, also die wären sicherlich mit einer anderen Lösung noch glücklicher gewesen. Da ging es schon darum, dass einem Achim dadurch dann halt doch, also man kann sozusagen ihm in seiner Entwicklung folgen, dass er es am Anfang eigentlich irgendwie in seinem Leben gut meint, dann verliebt er sich, was durchaus vermeidbar gewesen wäre. Er will sich, glaube ich, auch irgendwie verlieben. Dann meint er es wieder richtig gut und dann kriegt er das alles nicht so richtig hin. Und man kann ihm aber, glaube ich, weil man das alles auch von sich selber kennt, weil man das von anderen Leuten kennt und so weiter, man kann ihm da, glaube ich, schon folgen. Aber es ist tatsächlich so, dass dass das Problem nicht das falsche Leben und nicht die Verliebtheit ist, sondern am Ende schon, dass er eine nicht besonders lernfähige und damit für meine Begriffe ein realistischer, in den 50er, 60er Jahren sozialisierter Mann ist, der am Ende aus dem, was er angerichtet hat, auch nicht so die richtigen Schlüsse ziehen kann und der dann darum auch in so einer Entscheidungslosigkeit und Lernunbereitschaft aus meiner Sicht am Ende einfach festhängt. Also er sitzt dann am Ende in einem Café und hat noch mal so ein letztes Gespräch mit einer Figur über die Vergangenheit, wo er dann auch merkt, gut, er hat das eine oder andere vielleicht falsch eingeschätzt und kann sich dann aber auch noch nicht mal, dann fragt die Kellnerin noch einen Kaffee und er weiß es nicht mal, weil er es einfach immer nicht weiß. Und das ist so ein Punkt, da wären sie, glaube ich, echt. Ich weiß nicht, ob er danach noch mal auftaucht. Wenn ja, dann war es, weil sie es wollten. Wenn nicht, wären sie sicherlich glücklicher gewesen, also alle Leute in dem Buch haben eine Perspektive, aber die Hauptfigur am Ende halt irgendwie nicht so richtig. Und das wurde, glaube ich, schon, da verwendet ein Lektorat schon mal das Schlagwort unsympathisch.
Erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz richtig an den Schluss, aber hat er so einen kurzen Come-to-Jesus-Moment? Also sieht er irgendwie, hat er plötzlich die Erkenntnis, okay, das habe ich richtig verbockt und es war wirklich einfach meine Schuld?
Nee, also, das finde ich auch total unrealistisch, weil ich bin kein Freund, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, wir müssen die Wirklichkeit abbilden und so weiter, aber ich finde, das passt einfach nicht zu manchen Figuren. Und Achim hat in diesem ganzen Buch keinen Moment der Selbsterkenntnis. Und wenn, dann ordnet er das sofort immer wieder anders ein. Und es ist nun mal auch, also ganz wenig Männer aus dieser Generation haben wirklich wahnsinnig viele Momente der Selbsterkenntnis gehabt, weißt du? Also warum soll ich dann über so einen Typen schreiben, der halt plötzlich... Es hätte einfach nicht gepasst.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, deswegen zum Beispiel habe ich so für mich beim Lesen auch mir andere Hauptfiguren quasi gesucht. Also für mich ist dann halt Marion die Hauptfigur, weil...
Ist sie auf eine Art.
Ja, also wir haben ja zum Beispiel, glaube ich, extrem unterschiedliche Meinungen zu der jetzt schon lange nicht mehr aktuellen Serie Breaking Bad. Ich glaube, du findest sie richtig scheiße. Und ich mochte sie damals ganz gern. Und besonders mochte ich das, glaube ich, was du wirklich mit am beschissensten fandest an der ganzen Serie. Nämlich, dass es ganz am Ende Walter White sich seiner Frau gegenüber bekennt, warum er den ganzen Scheiß gemacht hat. Nämlich nicht, wie er immer behauptet hat, für die Familie und ich tue das alles nur für euch. Sondern einfach nur, weil er es richtig geil fand. Er hat es für sich getan. Und das fand ich zum Beispiel einen super starken Moment und ich kann mich daran erinnern, dass wir schon mal drüber geredet haben und du fast das Kotzen gekriegt hast.
Ich finde, das kann funktionieren, aber wenn du ein Kind umgebracht hast als Serienfigur, dann ist das, finde ich, eine Verletzung eines fast heiligen Kontraktes zwischen Konsument und Creators. Das geht irgendwie nicht. Also ich finde,
aber das ist ja nicht, er ist ja nicht sympathisch. Es ist ja nicht so, dass mir das am Ende den Mann sympathisch macht oder
doch.
So.
Naja, nach deiner Definition ja schon, weil er irgendwie seinen Come-to-Jesus-Moment hatte, den Moment der Selbsterkenntnis. Und er irgendwie, du möchtest natürlich nicht, ja, also es ist ja schon ein Pluspunkt für ihn als Figur.
Ja, klar, es ist ein Pluspunkt für ihn als Figur. Und danach opfert er sich für seinen Freund. Aber...
Und gewinnt am Ende, indem er irgendwie diese Neonazis mit seiner tollen Kofferraum-Contraption, also verstehst du,
es naja, ist aber so. Jesse überlebt, das ist ja der Punkt.
Ja, aber wie? Nachdem er die Liebe seines Lebens eigenhändig
umgebracht hat.
Also, nee, da ich habe das Gefühl, also ich, interessant, dass wir darüber sprechen. Ich wollte es auch so sehen wie du, weil ich natürlich weil es einfach eine absolut fantastische Serie ist, aber weil ich die ganze Zeit natürlich irgendwie auch immer, also die Serie hat mich durch ihre Craft, um mal Til Schweiger zu zitieren, natürlich auch die ganze Zeit immer wieder auf die Seite von Walter White gezogen. Habe ich ja in jeder Sequenz und so weiter gemerkt. Aber am Ende ist es dann komischerweise irgendwann auseinandergefallen und ich habe dem nicht mehr folgen können. Und ist auch lustig, weil ich finde diese Formulierung von dir, man möchte doch, also dass es ihr dann gut geht. Ich wollte halt einfach auch irgendwann nicht mehr, dass es Walter White gut geht. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die die Serie gemacht haben, am Ende dann halt doch gedacht haben, guck mal, er hat es doch verdient, dass er diese Selbsterkenntnis und diesen Triumph hat. Und das fand ich halt nicht. Irgendwie wehre ich mich aber auch schon dagegen, überhaupt darüber zu reden, was eine Figur verdient hat oder nicht. Weiß auch nicht, ey. Also ich habe es jetzt halt wieder. Ich schreibe gerade einen Roman, wo es halt, also ich werde tatsächlich auch, wir gehen nächste Woche auf Schreibreise. Und ich werde mit dem, es ist wirklich interessant, was du sagst, weil im Grunde genommen, also ich habe so einen Schluss geschrieben, wo es ziemlich in der Schwebe bleibt, wie es für die Hauptfigur, für die Erzählerin weitergeht. Und deine Formulierung, möchte man denn, oder man möchte aber doch, dass es ihr am Ende gut geht, das wird für mich wirklich jetzt so eine Art Landkarte, weil ich habe halt im Grunde genommen, ich finde es echt schwer, weil ich habe eine Figur... finde ich, geschrieben, deren Lebensstory eigentlich ist, dass sie nicht weiß, was ihr gut tut und dass sie nicht für sich selber sorgen kann. Und als LeserInnen erfahren wir hoffentlich, wenn das einigermaßen geglückt ist, warum sie so ist und auf welche Weise sie so ist. Und irgendwie habe ich dann so das Gefühl, reicht es nicht?
Wir sind ja nicht bei der Psychoanalyse. Es reicht ja nicht zu wissen, dass Muttern alles verbockt hat. Man muss ja dann auch irgendwie ein kleines Lichtlein muss ja irgendwie leuchten am Ende des Tunnels, oder nicht? Das heißt ja nicht, dass es ihr allumfassend dann plötzlich gut geht oder so, aber dass man das Gefühl hat, okay, es gibt einen Hoffnungsschimmer darauf, dass es dieser Figur glücken kann, das Glück zu finden.
Ja, ist echt interessant, weil ich frage mich, also mir geht's halt als Leser, also ich kann gut Bücher lesen, wo das nicht so ist, sondern wo ich einfach auch merke, wow, ich habe jetzt wirklich auf faszinierende, vielleicht sogar lustige und unterhaltsame Art und Weise einfach miterlebt, wie jemand in sich gefangen ist und kann daraus meine eigenen Schlüsse tatsächlich vielleicht auch für mich selbst oder so ziehen. Mhm. Und das ist dann für mich sozusagen der Hoffnungsschimmer. Ich sehe aber, dass es natürlich vielleicht auch ein bisschen arrogant ist oder unangebracht. Vor allem denke ich aber auch, ich bin echt total, komischerweise, ein total optimistischer und total zuversichtlicher Mensch. Die Art und Weise, wie ich gerade Mensch ausgesprochen habe, wirklich unfassbar. Alter, ey. Wirklich.
Ich dachte ganz kurz, du sagst jetzt Mann.
Ich könnte mich wirklich
noch weirder gefunden.
Aber also ja. Manchmal echt in den Geschirrspüler kriechen und mich einmal auf 75 Grad Töpfe irgendwie durchspritzen lassen mit heißem Wasser, ey. Pass auf. Und vielleicht habe ich dann immer das Gefühl, einfach am Ende als Autor und als Leser, es gibt doch eh für die Figuren Hoffnungsschimmer. Warum muss ich das jetzt noch hinschreiben? Aber vielleicht ist das total, ja, vielleicht bin ich echt, ich habe halt immer das Gefühl, warum muss denn das jetzt da noch stehen? Und vielleicht habe ich dann auch nicht das Zutrauen, so wie du in meine Craft, so wie ich sie bei dir halt sehe, dass ich es wirklich auch gut und kitschfrei hinkriege. Ich kann halt gut schreiben, dass es für jemanden nicht so gut ausgeht und dass jemand nichts über sich lernt. Vielleicht traue ich mir das andere einfach nicht zu.
Ach, das glaube ich nicht.
Du glaubst nicht, du traust es mir zu, aber ich traue es mir vielleicht nicht zu.
Ja.
Also ich fand zum Beispiel das letzte Kapitel von meinem Roman Sturmkehre ist genau so ein Beispiel. Das Buch sollte eigentlich damit aufhören, dass die Polizeipräsidentin, Spoiler für alle Leute, es sind nicht viele in Deutschland, aber ich will jetzt hier auch kein Risiko eingehen, die Sturmkehre nicht gelesen haben. Eigentlich sollte das Buch wirklich damit ausgehen, dass die Polizeipräsidentin am Ende zu Adam Danowski sagt, also folgendes, wir können das jetzt gerne hier alles auffliegen lassen. Dann kommen alle Beteiligten irgendwie zu ihrer gerechten Strafe, aber dazu gehören dann auch sie und das war's dann. Oder wir regeln das jetzt alles intern und wir gehen alle unserer Wege, als wäre nichts gewesen. Mhm. Und eigentlich wollte ich wirklich, dass es damit aufhört und dass man sich als Leser selber, also dass man, ich fand schon, dass es ziemlich klar ist, in welche Richtung Adanowski geht. Aber es wurde sich dann wirklich von mehreren Seiten ein letztes Kapitel gewünscht und es ist dann halt wirklich ein Kapitel, wo dann halt Adam Danowski mit seiner Tochter und dann lassen sie das Kajak zu Wasser und sie beobachten die Familie und es entsteht so eine Nähe und es ist irgendwie klar, er hat sich zwar moralisch vielleicht am Ende kompromittiert, aber er hat sich doch für das Richtige entschieden.
Ja, aber Till, du hast doch vorher, ja. Doch, also ich habe das Manuskript gelesen in der Fassung, als es dieses letzte Kapitel noch nicht
gab. Aber das ist genau unser Thema, ja super.
Ja, und ich fand das eine interessante Entscheidung, das so enden zu lassen. Ich dachte aber auch, okay, jetzt fehlt mir aber was.
Nach dem Motto, schmeckt interessant, ja.
Ja, nein, aber mir fehlt das noch. Ich brauche jetzt noch, ich brauche auch noch dieses letzte Familienkapitel, weil du hast ja davor, es ist ja nicht so, dass der Mann die ganze Zeit nur durch die Düsternis wartet, sondern der hat ja diese Familie und der liebt seine Frau und der liebt seine Kinder und das wird dir die ganze Zeit in der Geschichte auch miterzählt und aufgebaut. Und wenn du einen dann so hängen lässt, vor allem wenn das vorerst der letzte Band sein soll und man nicht erfährt, irgendwie finden die wieder zueinander, können die wieder miteinander sprechen, ist irgendwie an dieser Stelle alles gut, dann wäre ich, ja, nee, hätte mir auch nicht gefallen. Dann hätte das vorher halt auch nicht alles angelegt sein dürfen.
Ja, okay,
so
aus meiner Sicht.
Ich habe das Gefühl, ich werde mutwillig darum betrogen, diesen kleinen letzten, das kleine letzte Glücksgefühl noch zu haben, dass es am Ende irgendwie allen ganz gut geht.
Das ist interessant, weil aus meiner Sicht war das halt ab dem Gespräch, wo er sich seiner Familie öffnet und wo er mit Martha und seiner Frau Leslie darüber spricht und dann auch später, wo er mit seiner älteren Tochter Stella telefoniert, war für mich klar, dass an der Stelle alles in Ordnung ist. Aber das sind halt keine, und darum meine ich, da fehlt mir wirklich manchmal vielleicht einfach die Craft, das sind halt keine, das waren für mich wirklich schon Szenen an der Grenze der Plumpheit. Aber in Wahrheit, wenn ich mir das jetzt angucke, ich lese manchmal aus der einen Szene bei Lesungen, es sind relativ kurze und im Buch halt auch, ja, jetzt nicht besonders, also sind schon herausstechend, aber es sind jetzt nicht Sachen, wo dann irgendwie danach ein krasser Break ist und nochmal so eine Versöhnungs-, also nochmal was Schönes gibt oder so. Es fehlte was Schönes am Schluss, sagen wir mal vielleicht. Ja. Okay, ist lustig, dass dieses Gespräch, also für mich war das, ist das total interessant. Ich finde nach wie vor, dass wir über Sympathie sprechen, aber es ist wirklich ein interessanter Punkt für mich, dass also im Grunde genommen, eigentlich geht es gar nicht so sehr um dieses, die Figur muss sympathisch sein, die muss irgendwie so, weißt du, da denke ich halt immer so an so, ja, sie ist herrlich verrückt, sie ist so.
Nein.
Ja, genau. Ich weiß, dass du das nicht meinst und ich weiß auch, dass meine LektorInnen das nicht meinen, aber so irgendwas, ich bin da selber, glaube ich, zu verstockt. Aber eigentlich geht es um Empathie. Also, dass man die Empathie mit der Figur halt irgendwie als Autor in meinem Fall dann auch nicht missbraucht, indem man dann die LeserInnen hängen lässt. Okay, und das leuchtet mir jetzt zum Beispiel auch für den Disco-Roman und das Ende, was ich dann noch schreiben will. Alter, ich habe wirklich mit zum ersten Mal, also ich habe schon viele interessante Sachen von dir gelernt, aber ich habe wirklich gerade das Gefühl, ich habe hier im Podcast gerade meinen Come-to-Jesus-Moment.
Sehr schön, Halleluja. So soll es sein.
Alter, wirklich, praise the Lord, Alina.
Ich weiß, wir werden ja nächstes Mal, werden wir ja über Unterhaltungsliteratur.
Wollen wir Full Disclosure machen?
Ja, Full Disclosure. Wir haben schon eine ganze Folge aufgenommen über die Frage, was ist eigentlich Unterhaltungsliteratur und was ist eigentlich Literatur? Und was sind die Unterschiede und was soll das eigentlich alles? Gesprochen, aber haben dann beide befunden, weil das nun ausgerechnet mal eine Folge war, für die wir ein bisschen recherchiert haben und für die uns sachkundige Menschen Informationen zur Verfügung gestellt haben, dass wir das nicht gut gemacht haben, also insbesondere ich. Und dass wir diese Folge nochmal aufnehmen und auch ein bisschen losgelöster von diesem ganzen Buchmesse, die Älteren unter uns erinnern sich, Buchmesse-Diskurs um Clemens Meyer und diesen ganzen Krempel, das ein bisschen davon loslösen. Deswegen machen wir das nächstes Mal, vermutlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist die Frage, ob in der Unterhaltungsliteratur dieses Bedürfnis nach, es muss vielleicht nicht alles gut ausgehen, es muss auch nicht ein totales Happy End geben, es muss auch nicht alles klar werden, aber es muss irgendwie für die Protagonistin, den Protagonisten, muss es irgendwie so ein, man muss das Gefühl haben, okay, man kann die jetzt ihr Leben leben lassen und die werden schon klarkommen, ob das vielleicht halt ein Marker ist für Unterhaltungsliteratur und dass, wenn das nicht passiert, dass eher ein Marker ist für ernsthaft Literatur. Ich weiß es nicht, sag du es mir.
Ich glaube, wir nehmen das so wahr und es kann tatsächlich auch sein, dass das bei mir eine gelernte Sperre dagegen irgendwie ist. Aber die Wahrheit ist, also ich hatte ja relativ vor, ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich ja plötzlich auch mit Begeisterung und aus Neugierde so echt so Klassiker der Weltliteratur lese. Und also weiß ich nicht, wirklich, ja, Tolstoi, Jane Austen, jetzt gerade zufällig habe ich irgendwie, nicht zufällig, aber ich habe endlich, ich habe gedacht, Alter, du kannst jetzt irgendwie dich nicht die ganze Zeit so für britische und speziell englische Literatur interessieren und noch nie Middlemarch von George Eliot gelesen haben. Es hat halt irgendwie ein sehr, ja, die erste Seite ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ich habe irgendwie schon 10-mal auf die Seite gelegt. Und dann habe ich im Sommer endlich dieses 800-Seiten-Buch gelesen, was wirklich als so der Meilenstein der englischen Romanliteratur gilt. Und all diese Bücher haben genau am Ende diese Art von, natürlich gibt es Figuren, die keinen Come-to-Jesus-Moment haben, aber man hat für alle Figuren Empathie und man möchte bei allen Figuren doch auch wissen, geht's denen am Ende eigentlich gut? Und also gibt's auch, ist jetzt kein Gesamturteil über die Weltliteratur, aber ich stelle diese Tendenz fest, dass ich dann oft am Ende denke, ah, das ist interessant, das wurde alles sehr liebevoll und empathisch aufgelöst. Und natürlich hat nicht jeder und jede bekommen, wie bei einer Unterhaltungsreihe oder wie bei einem wie bei einer Unterhaltungsfernsehserie, was sie am Ende in Anführungszeichen verdienen. Aber ich erfahre am Ende, geht es dieser Person gut oder nicht? Und wenn es ihr nicht gut geht, warum? Und eigentlich ist es dann auch ganz oft so, es gibt immer wichtige Figuren, bei denen es auch einen Hoffnungsschimmer gibt. Und darum würde ich sagen, nee, es ist wahrscheinlich eher ein Marker von gelingender Literatur.
Aber wieso ist es dann, wenn du sagst, es ist ein gelernter Impuls, das nicht so zu machen? Vorher hast du das gelernt, oder wie?
Naja, weil natürlich, es gibt natürlich so Männerliteratur aus dem 20. Jahrhundert, wo schon immer der tragische Held, der sich am Ende dann irgendwie bei Ernest Hemingway, der dann irgendwie noch stirbt oder der irgendwie einfach so abgerockt ist oder Captain Ahab, der irgendwie mit seinem Boot untergeht und also, dass du so dieses Gefühl hast, das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich auch ein Teil von männlicher Sozialisation. Düster ist tief, hoffnungslos ist tief, deprimierend ist tief, weißt du, auch so Kinotradition und so Pop-Musiktradition und so weiter. Ich glaube, das ist das Verwechseln von Dunkelheit und Abwesenheit von Hoffnung mit Tiefsinnigkeit ist glaube ich, was Gelerntes.
Okay, also habe ich es noch nie betrachtet.
Ey, Alter, ich bin wirklich, das ist hier für mich ein wow.
Ich mach gar nichts so. Das sind alles deine eigenen Therapiedurchbrüche hier.
Ich mach gar nichts, sagt sie. Sitzt da, lächelt mich verständnisvoll an in einem pinkfarbenen Flauschbademantel. Ich meine, wer würde da nicht wirklich zu einem Come-to-Jesus-Moment nach dem anderen kommen? Ja. Ganz ehrlich, das ist der absolute. Boah, ich habe wirklich gerade, ich habe echt den Blick auf die nächste Woche und auf dieses Manuskript irgendwie auch nochmal so ein bisschen verändert. Ich bin irgendwie, weiß ich auch nicht. Und es ist so interessant, weil mich interessiert ja auch dieses Thema Identifikationsfigur.
Du hast zu mir im Vorgespräch oder als du das vorgeschlagen hast gesagt, dass du dich seit du 7 Jahre alt bist mit keiner Romanfigur 14, mehr. 14
habe ich gesagt.
Oder 14. Seit du 14 bist, mit keiner Romanfigur mehr identifiziert hast oder identifizieren wolltest. Kannst du das bitte nochmal ausführen?
Also ich habe dich im Vorgespräch, habe ich gesagt, ich würde gerne mal darüber sprechen, weil mir das wirklich teilweise, und ich habe auch gleich gesagt, es klingt jetzt wieder so ein bisschen abgehoben und so, oder als würde ich mit merkwürdigen Persönlichkeitsmerkmalen kokettieren, dass ich halt wirklich nicht so richtig verstehe, was mit Identifikationsfigur gemeint ist. Ich verstehe das halt, wenn ich irgendwie Star Wars gucke und denke, na klar sind Luke Skywalker und Prinzessin Leia und Harrison Ford, Han Solo, Identifikationsfiguren für unterschiedliche, verstehst du? Also es gibt so archetypische Sachen. Aber wenn ich Bücher von meinen Lieblingsautorinnen lese, dann identifiziere ich mich nicht mit den Hauptfiguren. Also ich finde bestimmte Anteile meiner Menschlichkeit in denen wieder, aber mich interessieren vor allem die Sachen, die sich unterscheiden. Und ich habe nicht das Gefühl, und das ist für mich halt Identifikation, dass das, was sie erleben im Buch, für mich, also dass ich da irgendwas mit zu tun habe.
Nein, das nicht, aber du hast doch bestimmt, sie haben doch bestimmte Empfindungen, die du kennst oder die du auch schon mal hattest. Das ist doch gemeint mit Identifikation.
Aber
oder?
Das ist doch total banal.
Ja, na klar, aber es ist ja auch banal. Also warum sollte es nicht banal sein, dass du den sozusagen den Schmerz einer Figur, die Wünsche einer Figur, die Motive einer Figur nachfühlen kannst, weil du schon mal ähnliche Wünsche, Motive und schmerzvolle Erfahrungen gemacht hast oder auch vielleicht glückhafte Erfahrungen oder was auch immer. Das ist doch Identifikation, mehr ist es doch gar nicht. Ich weiß ja nicht, dass du eins zu eins das Gefühl hast, ich würde gerne diese Person sein oder die ist wie ich oder irgendwie sowas.
Ich habe aber, ja, absolut, ja, verstehe, was du meinst. Ich habe aber den Eindruck, dass das Wort, gerade wenn das heißt, naja, das, ich habe schon das Gefühl, dass da so ein Ideal mitschwingt. Also, dass wenn von Identifikations- oder man muss sich mit der Figur aber auch identifizieren können oder wenn es heißt, du, hier kann man sich nicht mehr mit der Figur identifizieren. Also, ich spreche auch eher so über Lektoratssprache, dass dann damit gemeint ist, das missverstehe ich aber offenbar. Ich würde sagen, es ist eine Masterclass. Es ist eine Masterinnen-Class hier. Verstehst du, was dann so gemeint ist? Kann die Figur nicht ein bisschen mehr so sein, wie wir alle gerne wären? Beziehungsweise kann die Figur nicht ein bisschen mehr so sein, wie das selbstkritischste Bild, was wir von uns selbst haben, aber nur 80% davon? Und sorry, so ist es gemeint. Und das ist das, was sehr viele Menschen in Büchern möchten. Sie möchten schon Empathie und sich, aber sie möchten auch, und das kann ich auch total verstehen, du kaufst ein Buch als ein Produkt, mit dem du möchtest, dass es dir gut geht. Und das Bedürfnis ist da, sich zu 80% wiedergespiegelt zu sehen in einer Figur, aber mit mehr Möglichkeit für Improvement und mehr Perspektive, als man vielleicht selber hat. Und es ist auch legitim, aber ich kann es nicht schreiben irgendwie. Ich mag halt Leute, die einfach, ich mag vor allem Romanfiguren. Ich mag nicht Leute, aber ich mag Romanfiguren, die sich schlecht entscheiden können und die mitschwimmen und so. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die so sind. Und ich finde, die werden nicht repräsentiert genug in der.
Aber hast du dann nicht das Bedürfnis, dass sie sich dann irgendwann doch mal entscheiden? Dass es ihnen dann doch einmal gelingt, dass halt die Entwicklung ist, dass sie es am Ende doch einmal richtig machen. Das hat man doch für sich selber auch.
Das stimmt, aber mich unterhält es halt mehr, wenn Leute weiter immer alles falsch machen. Weil ich hab gerne so eine Anti-Identifikation, weil ich dann so denke, ja, ich bin schon ein bisschen so wie diese Figur, aber so scheiße bin ich nicht.
Okay, verstehe. Ja,
Aber letztendlich, ich glaube, das ist zum Beispiel auch so eine ganz, ich glaube, ich missverstehe das, wenn es heißt, hier kann man sich nicht mehr mit ihr identifizieren, dann heißt es, glaube ich, auch eher das Wertesystem, was du bis hier für diese Figur angelegt hast und die Punkte, an denen wir uns in ihren schlechten und guten Seiten wiederfinden konnten, die kippen hier entweder oder es ist nicht mehr schlüssig oder so, weißt du, ich habe immer irgendwie sowas, hey, wir brauchen doch so eine, also in der Fanfiction heißt es ja so eine Mary Jane, glaube ich, so eine Figur, die sozusagen als Stellvertreter der Leserin im Text auftaucht und die aber viel mehr kann und der viel mehr gelingt, als Leserin in Wahrheit gelingen würde. Also so eine Art Wish-Fulfillment, so wie auch in Superhelden-Geschichten oder so. Und ich glaube, ich habe vielleicht einfach einen zu primitiven Blick auf die Unterhaltung, Popkultur und aufs Schreibhandwerk, dass ich halt dann immer denke, sowas ist damit gemeint. Es ist der Teacher, was gibt's noch?
Keine Ahnung, ich versuche zu verstehen, wo...
Wie
wo
dumm ich dein, bin.
Nein, nicht wie dumm du bist, sondern...
Es ist bodenlos, Alina.
Das werde ich jetzt wieder rausschneiden, aber ich sag's jetzt einfach mal.
Nee,
ich
bitte, hab das Gefühl, dass du nein, so ein, dann möchte ich nicht hören. Dann mach das, okay.
Ich habe das Gefühl, dass du so einen kleinen Selbsthassanteil, den du hast, auf deine Figuren überträgst. So wie du ja auch irgendwie nicht so richtig gut leiden kannst, wenn Leute dich zu nett finden.
Aber lass es doch bitte drin, weil das finde ich total, interessant. Also wir haben ja nun mal alle nur das Material, was uns mitgegeben worden ist, von Jesus, unsere eigene Persönlichkeit ist natürlich sozusagen der Ausgangspunkt und das Thema mangelnde Selbstliebe interessiert mich halt einfach total Und das erforsche ich halt auch gerne sozusagen ja. in meinen Figuren. Und es amüsiert mich halt, wenn ich darüber lese. Und es kann sein, also ich würde dich echt bitten, das drin zu lassen, weil ich super interessant okay. finde, dass mir nicht klar ist.
Ich wollte dir nicht zu nahe treten.
Nee, du trittst mir null zu nahe, weil es ist ja auch was, worüber wir oft gesprochen haben. Und es kann auch wirklich sein, dass ich da einfach, ich schreibe halt schon auch für Leute, denen es auch so geht, aber es ist vielleicht auch nicht so angebracht, beziehungsweise ist vielleicht ein bisschen Special Interest oder es ist vielleicht auch too much, ja. Echt interessant, ey. Wobei ich dann eigentlich gerne über Figuren schreibe, die eigentlich Grund zum Selbsthass sind. Oh, Alina.
Ja, oh Mann, ey, was ist hier heute los? Ich weiß auch nicht.
Ja, wir haben, das haben so wir genau. alles Christian Lindner und Volker Wissing zu verdanken. Also,
ja, ich glaube, Christian Lindners Problem ist nicht die mangelnde Selbstliebe. Nee, er wird jetzt sicher einen Roman schreiben. Meinst du, er wird jetzt einen Roman schreiben?
Also sein Problem ist ganz, ganz klar der mangelnde Selbsthass.
Das ja, genau.
Kann man, glaube ich, wirklich.
Ja, so rum wird ein Schuh draus. Aber glaubst du, er ist zum Beispiel aber ja keine gute Romanfigur, finde ich.
Doch, finde ich. Also kein Protagonist, um den sich der ganze Roman dreht, aber eine wichtige Figur, die also wirklich von ich bin hier kurz vorm Abi, Probleme sind nur dornige Chancen und so weiter und so fort, bis hin zu ich habe das eigentlich alles nicht hingekriegt. Also ich weiß, es ist so ein bisschen der Running Gag hier, aber also frag deine Mutter, beziehungsweise ich werde mich mit deiner Mutter darüber austauschen, Martin Weiser hätte aus dieser Figur vor 30 Jahren wirklich ein Meisterwerk erschaffen können. Christian Lindner ist wirklich ein ziemlich klassischer Martin Weiser Protagonist.
Ja, das kannst du mal mit meiner Mutter besprechen. An dieser Stelle muss ich leider aussteigen aus dem Diskurs.
Oder mit Generationen von Germanistinnen bespreche ich das gerne.
Ja, mach das.
Freust du dich auf, ich habe ja bei meinem Verlag dir ein großes Martin-Weiser-Paket zusammenstellen lassen, was ich dir ich werde dir, glaube ich, dieses Jahr einen Martin-Weiser-Adventskalender zukommen lassen, wo du jeden Tag ein Martin-Weiser-Werk finden wirst, damit du wenigstens mal ein Fünftel seines Gesamtwerkes bei dir zu Hause hast.
Ja, okay. Ja, also ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich habe nur ein fliehendes Pferd.
Fliegendes Pferd heißt das.
Ein fliehendes Pferd heißt es. Gelesen, weil ich musste im Deutschunterricht in der Schule. Und vielleicht habe ich nochmal ein anderes gelesen, aber ich erinnere mich nicht dran. Ja, also gerne. Ja, bitte erleuchte mich. Ich möchte mitreden können endlich, wenn du mit meiner Mutter sprichst.
Ich freue mich auf unseren Adventskalender.
Ja, wir machen wieder einen Adventskalender.
Ich freue mich darauf sehr und für mich war heute wirklich eine der erschütterndsten
Du hast echt Folgen. Einen Therapiedurchbruch nach dem anderen gehabt. Das ist es war auch für mich sehr beglückend. Du hast sozusagen den Weg genommen, den deine Protagonisten einfach gehen müssen, weißt du?
Ja, jetzt habe ich zum ersten Mal im Leben erfahren, wie gut sich das anfühlt und dass die ProtagonistInnen das vielleicht auch verdient haben, die alten Drecksäue, ey.
Ja, du kannst einfach deine Leserinnen und Leser nicht mit deinem eigenen Selbsthass belasten noch am Ende. Gönn ihnen zum Schluss noch einen kleinen Schimmer der Hoffnung.
Ja, und das ist auch gemein, weil ich habe ja, also ich will überhaupt nicht mit diesem Thema mangelnde Selbstliebe, Selbsthass kokettieren. Das ist auch wirklich viel, 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 das ist sicherlich ein Thema, was mich begleitet hat und was aber viel besser geworden ist, dank Instagram und anderer sozialer Medien. Also vor allem jetzt auch durch Robert Habecks Rückkehr auf die Plattform X. Weil ich mich halt einfach immer mit anderen Mit-50ern vergleiche und dadurch ist mein Selbsthass viel weniger geworden, kann ich ganz klar sagen.
Ich finde es gut, wenn Männer sich um Männergefühle kümmern und ihr das unter euch einfach aushandelt. Sehr gut.
Gibt halt viele Beispiele, wo man dann hingucken kann und denken kann, ach Mensch, guck mal, so scheiße bin ich ja doch gar nicht.
Ja.
Aber es ist als Rudiment, es kann wirklich tatsächlich sein, und auch wenn wir uns oft gegen so Psychologisierung und Verschwurbelisierung und so weiter wehren, es kann echt sein, dass ich mich mal prüfen muss, ob ich nicht zu viel Rudimente von dieser Thematik in meinen Figuren auslebe.
Ja, halt uns auf dem Laufenden, wie es dir damit geht.
Oh mein Gott, ey. Ich glaube, halt uns auf dem Laufenden, ist jetzt auch nochmal wirklich nach im sechsten Jahr Podcast-Handwerk eine der interessantesten Verabschiedungsformeln, die du gefunden hast.
Ja, du, die Stunde ist um, der nächste Patient wartet schon.
Ich mach mal ihn hier.
Ja.
Ich sag mal, man sieht sich.
Man sieht sich. Tschö mit Ö, danke für und so weiter. Und ja, also es stehen aufregende Zeiten vor uns, also wenigstens podcast-technisch, weil wir haben noch diese Unterhaltungsliteratur-Folge, die machen wir auf jeden Fall noch. Und wir machen wieder Adventskalender und wir fahren auf Schreibreise.
Sehr schön, ich fange jetzt an zu packen.
Ich noch nicht, aber demnächst.
Vergiss den Bademantel nicht.
Da ist mein ganzer kompletter Koffer voll, wenn ich den mitnehme.
Na und?
Na, vielleicht brauche ich auch gar nichts anderes. Vielleicht werde ich einfach eine Woche lang diesen Bademantel nicht ausziehen. Das ist auch eine gute Idee.
Danke, Alina. Freue mich.
Bis dann.